Herzlich willkommen zur neuen Podcast-Folge. Pubertät und ADHS. Das könnte eine explosive Kombination sein. Stoff für eine spannende Schiffsfahrt. Und gleichzeitig, ich bin ja mittendrin und voll dabei, es muss nicht explosiv sein. Es kann auch wundervoll sein, Wachstum zahlen. Klar, Konflikte, die gibt es. Und mit denen dürfen wir wachsen, damit dürfen wir Beziehungen stärken. Dadurch, ja, das kann uns reich machen. Wir können gewinnen, wenn wir nicht gegeneinander kämpfen.
Willkommen bei meinem Podcast Chaos, Herz und Wachstum. Dem Familienpodcast rund um die Schulzeit. Mein Name ist Kiren, ich bin Ergotherapeutin, Familienberaterin, ADHS-Trainerin, Embodiment-Coachin und vor allem Mensch und Mama von 3 Kindern. Mit meinem Podcast und meinen Beratungen bin ich dein Anker für stürmische Zeiten und Leuchtturm um dein Kind und auch dich bindungsstark durch die Wackelzahnpubertät und die Schulzeit zu begleiten. Gerade auch wenn Neurodivergenz bei euch in der Familie eine Rolle spielt. Schön, dass du da bist.
Ich freue mich von Herzen, euch zu diesem Thema ein wundervolles Gespräch schenken zu dürfen. Ich habe mit Melanie Kleefeld gesprochen. Sie schenkt uns ein wundervolles Buch, das ganz bald rauskommt, und bestellt es euch unbedingt vor. Ich lass dich los und gebe dir Halt. Teenager mit ADHS liebevoll und klar durch die Pubertät begleiten. Passt auch super, wenn es nicht um ADHS, sondern um Autismus geht oder die Kombi beides. Melanie ist absolute Expertin auf ihrem Gebiet. Durch und durch. Es gibt keine Studie, die sie nicht kennt, kein Wissen in diesem Bereich, was ihr nicht geläufig ist. Und seit Jahren begleitet sie Familien, Fachleute, Schulen, Lehrkräfte, Arbeitsämter super kompetent durch dieses Thema. Sie ist nicht nur Expertin. Oder warum ist sie die Expertin? Weil es auch ihr Hyperfokus ist. Melanie ist selbst ein neurodivergentes Gehirn. Oder sie ist Neurodivergenz, ADHS und Autismus. Und sie begleitet auch neurodivergente Teenies. Also durch und durch die Expertin. Und jetzt hat sie uns ein wundervolles Buch geschrieben. Und ich darf mich mit ihr über dieses Buch unterhalten. Und ich kann euch sagen, ich hatte Gänsehaut. Ich bin berührt. Vielleicht ist es das Podcast-Gespräch, auf jeden Fall im letzten Jahr, das, ja, wo, ich kann es dir gar nicht in Worte fassen, aber es sehr berührbar und sehr an den Kern geht. Ich freue mich sehr, euch dieses Gespräch schenken zu können. Und ich mag dich einladen, wenn Pubertät oder andere Sachen ganz schön hart gerade für euch sind und die Orientierung fehlt, bucht euch gern eine 1:1 Beratung. Ich begleite euch durch. Vielleicht ist Pubertät auch noch nicht das Thema und eher die Wackelzahnzeit. Und da mag ich euch unbedingt aufs Herz legen. Jetzt bereitet euch vor. Stärkt jetzt die Beziehungen. Ich habe den Beziehungsbooster für euch. Den Link findest du auch in den Shownotes. Das macht genau Sinn. Jetzt in der Wackelzahnpubertät die Beziehung zu deinem Kind zu stabilisieren, um dann diese Stabilität, diesen Halt zu haben. Weil sonst wird es spannend in der Pubertät. Wenn Einschulung Thema bei euch ist, komm auf mein Newsletter. Ich bin gerade dabei, tolle Sachen vorzubereiten. Bald gibt es mehr Infos davon. Also, lass uns jetzt eintauchen in dieses tolle Gespräch. Pubertät, ADHS, loslassen und Halt geben. Liebe Melanie, ich freue mich von Herzen, dass du da bist. Du hast mich gleich sofort mit deinem Buch gehabt, denn du arbeitest auch mit Metaphern und inneren Bildern. Das machen wir neurodivergenten Gehirne ganz gern, habe ich beobachtet. Du hast 2 Bilder gleich am Anfang in deinem Buch uns gegeben, die gegensätzlich ja nicht sein können. Die Wolke, auf der wir sitzen, mit dem Überblick über die ganze Sache, und das Boot, in dem Boot, in dem wir sitzen. In dem ich auch sitze, als neurodivergente Mama von neurodivergenten Teenies, in dem du auch sitzt, in dem viele von unseren Hörenden sitzen werden. Nehmen uns doch mit einmal in diese Metaphern.
Ja, mache ich gerne. Genau, das mit der Wolke, das kam mir so, weil ich ja auch ganz oft so in den Elterntrainings mit Eltern Situationen bespreche, wo ich dann so ein, zwei Impulse nochmal gebe und die Eltern sagen, mein Gott, warum haben wir das noch nicht selber ausprobiert? Warum sind wir da noch nicht selber drauf gekommen? Und ich bin ja nun selber Mama, auch von zwei Teenagern, wovon einer eben auch neurodivergent ist, doppelt diagnostiziert und das kenne ich natürlich auch selbst von uns. Also, dass man, wenn man mittendrin steckt in diesem ganzen emotionalen Chaos teilweise, in dem Drama, was man teilweise dann durchlebt mit seinen Kindern, auch wenn sie nicht neurodivergent sind, betrifft ja nicht nur uns, dann ist es eben oft so, dass wir da kaum noch klar sehen können, dass wir da teilweise, ja, bisschen betriebsblind werden. Also so ist es zum Beispiel bei mir selber. Und dass wir manchmal einfach so einen Input von draußen brauchen, der wenig emotional vielleicht auch in mancher Hinsicht ist, weil er eben gewissen Abstand zu unserer persönlichen, verzwickten emotionalen Situation hat. Und deswegen lade ich eben zu Beginn des Buches die Eltern oder den Lesenden ein, mit mir auf diese Wolke zu kommen und einmal von oben auf die Situation zu gucken.
Ja, voll schön. Ganz ehrlich, manchmal mache ich das für mich, wenn ich hier als Mama manchmal mir die Haare raufe, überlege ich mir, was ich denn jetzt empfehlen würde in meiner professionellen Rolle.
Ja.
Manchmal gefällt mir das nicht, weil ich so in meinem Strudel bin und jetzt nicht so vernünftig reagieren möchte.
Mhm.
Aber ich werde mir das Bild deiner Wolke vielleicht dann doch manchmal mitnehmen. Vor allem die Wolke ist so schön weich und gibt mir vielleicht auch erstmal Halt und Regulation, um dann eben aus der Perspektive drauf schauen zu können.
Ach ja. Genau. Und das ist ja auch die Perspektive, die ich im Buch auch eingenommen habe, wo ich eben jetzt nicht nur in dem Sinne von, ja, dein Kind hat dies und das und dann macht es dies und das und dann machst du dies und das und fertig, sondern wo ich die ganze Familie im Blick habe. Denn ein Kind ist niemals losgelöst von seiner Familie. Und das, was mit dem Kind gerade passiert, passiert mit der ganzen Familie. Und jeder erlebt das aus seiner eigenen Perspektive. Und gerade die Pubertät verändert oft die Familiendynamik. Also es passiert so viel Bewegung, dass es eben wichtig ist, nicht nur zu gucken, was braucht das Kind, sondern was brauche ich als Mutter, was brauche ich als Vater, als Oma, Opa, Lehrkraft und so weiter, um diesem Kind gerecht zu werden und mir selber dabei auch und mich selber dabei nicht zu vergessen. Und diese Schiffsmetapher?
Das Boot.
Ja, genau. Ja, also erstmal klar, wir sitzen alle im selben oder in einem sehr ähnlichen Boot mit Teenagern in der Pubertät. Gleichzeitig ist das auch so gedacht, dass wir als Familie auf unserem Familienschiff quasi auf dem Ozean schippern. Und jeder hat da so seinen ganz speziellen Wellengang zu bewältigen. Und was ich halt immer sage, ist, dass wir uns vorstellen sollen, dass wir als Eltern die Kapitäne sind. Also unsere Kinder dürfen mit uns vorne stehen, Lenkrad quasi, am Steuerrad dieses großen Schiffs. Sie sollten uns aber nicht mit beiden Händen so beherzt reingreifen unbedingt. Das können sie gerne machen, wenn das Fahrwasser ruhiger ist, wenn keine riesengroßen Themen da sind, die wir entscheiden müssen. Sie können in der restlichen Zeit wirklich die Aussicht genießen, nach links und rechts gucken. Sie können einsame Inseln entdecken und sie können auch sagen, dass sie da gerne mal abbiegen wollen würden. Aber ob wir das am Ende tun können oder ob auf dem Weg zwischen dem Schiff und dieser Insel vielleicht eine gefährliche Strömung lauert, die unsere Kinder nicht auf dem Schirm haben. Das wissen wir am besten durch unsere Erfahrung, die wir eben haben, weil wir einfach schon viel länger am Leben sind als unsere Kinder. Und da möchte ich durch mein Buch auch den Eltern diesen Mut geben, an entscheidenderen Punkten eben das Steuerrad fest umklammert zu halten und gleichzeitig auch die Gischt, die einem ins Gesicht spritzt, während die Kinder vielleicht am Toben sind, weil sie das gerade gar nicht so toll finden, was wir da entschieden haben, anzunehmen für den Moment, auch wenn das anstrengend ist, weil es sich langfristig lohnt. So, und das ist natürlich so ein großer Painpoint, weil wir haben gerade in der Pubertät viele Themen mit unseren Kindern, wo wir nicht unbedingt immer einer Meinung sind, aber vieles lohnt sich einfach langfristig.
Ja. Und ich finde das so schön, dass du sagst, ja, da kommt Gischt und die dürfen wir aushalten oder auch halten. Ich finde es ganz wichtig, dieses Bild, weil es geht nicht um Kampf oder Kämpfen oder dass die Kinder es akzeptieren müssen oder es gut finden. Für mich war tatsächlich in meiner frühen Elternschaft, eigentlich schon vor Pubertät habe ich geübt, denn mit neurodivergenten, willensstarken Kindern ist man ja auch ganz gut im Training. Zitat von Jesper Juhl, der hat gemeint, wenn du deinem Kind vorm Essen kein Eis geben möchtest, dann gib ihm kein Eis. Aber erwarte nicht, dass es das toll findet. Und dieses zu halten und sagen, nein, mein Kind, du kriegst doch nicht Instagram. Auch wenn das alle anderen in deiner Klasse bekommen. Ich finde es wichtig, ich möchte an dieser Stelle aufpassen. Da darf Enttäuschung kommen. Die dürfen die gischt und es ist scheiße und es ist unfair und puh. Und das darf ich halten.
Ja, ganz genau. Und ich meine, ich kenne das ja eben, wie ich schon sagte, bin selbst Mama eines neurodivergenten Kindes, dass natürlich diese Gefühlswogen, die da kommen können, die können eben heftig sein. So, und es ist auch normal, wenn wir phasenweise sagen, ich kann nicht mehr, ich kann jetzt nicht noch einen Meltdown heute aushalten. Und deswegen ist es eben auch so wichtig zu gucken, so im Sinne von Choose Your Battles, wo stecken wir die Energie hin? Und da möchte ich einfach mit meinem Buch auch Orientierung geben.
Das machst du wundervoll.
Danke. Dieses Buch präsentiert in dem Sinne keine fertigen Lösungen. Es soll einfach ein Kompass sein, um sich eben auf diesem Meer noch besser zurechtfinden zu können. Und deswegen fand ich diese Schiffsmetapher so passend.
Ja, ein Kompass und eine Seekarte, die uns als Eltern nochmal Orientierung geben kann, um dieses Boot durch diese spannenden Wellen, ADHS und Pubertät zu navigieren. Du hast nämlich am Anfang einen Satz in deinem Buch. Sehr klar, sehr gut. Eine altersgerechte Aufklärung über diese andere, besondere Funktionsweise des Gehirnes ist meiner Ansicht nach die Grundlage für ein gutes Selbstwertgefühl. Ganz ehrlich, vor 10 Jahren hätte ich dir widersprochen. Und ich arbeite auch oft mit Eltern zusammen, gerade die oft auch fachlichen Hintergrund haben, die sich damit auch sehr schwer tun. Und ich kann das eben, wie gesagt, vor 10 Jahren hätte ich dir auch widersprochen. Und dieses, jetzt habe ich hier ein Kind, kurz vor der Pubertät und der Pubertät. Und es ist nicht leicht. Es zweifelt an sich. Es bekommt überall die Rückmeldung, nicht okay zu sein. Und jetzt soll ich das Thema ADHS noch auf den Tisch bringen? Puh. Und gleichzeitig heute bin ich sowas von, also wie gesagt, ich finde das wahnsinnig gut, wahnsinnig wichtig, gleich am Anfang diese Klarheit auf den Tisch zu legen. Warum siehst du das so?
Ja, warum sehe ich das so? Also einmal, weil ich ja selbst spätdiagnostiziert bin mit Mitte 30 und eben aus eigener Erfahrung am eigenen Leib und an der eigenen Seele weiß, was das mit einem machen kann, wenn man erwachsen wird und diese Probleme, also viele individuelle Probleme eben schon in der Kindheit hat, in der Jugend hat. Es wird nicht unbedingt einfacher damit, wenn man die nicht versteht. Also es ist ja so, man bekommt negatives Feedback in der Schule. Man bekommt negatives Feedback eventuell zu Hause, weil die eigenen Eltern das nicht einordnen können, weil sie selber hilflos sind. Und so geht es eben einfach vielen Familien. Und wenn man dann diesem Kind oder diesem Teenager, der sowieso ja in der Pubertät auf Suche nach sich selber ist, wenn dieser Mensch dann keine Orientierung findet in der Frage, warum bin ich so, dann kann das natürlich die Selbstzweifel nochmal massiv verstärken. Und das soll jetzt gar nicht so rüberkommen, als wenn das alles mit der Diagnose steht oder fällt. Trotzdem ist die Diagnose, eine frühzeitige Diagnose aus meiner Sicht, wirklich ein großer Schutzfaktor einfach für das Selbstwertgefühl. Weil wenn wir früh im Leben verstehen, warum wir so handeln, wie wir handeln, warum wir manchmal Meltdowns haben, warum wir manchmal Gerüche nicht ertragen können, auch wenn andere dann sagen, na, was hast du denn jetzt schon wieder? Dann wissen wir aber in uns drin, ja, ich weiß, warum das bei mir so ist. Dann reicht es, wenn die anderen an uns zweifeln, dann brauchen wir das nicht selber auch noch machen. So, und von daher finde ich schon, dass das etwas ist, wo man jetzt nicht einfach nur sagen sollte, na ja, das ist jetzt noch ein Stempel obendrauf, sondern oft ist es so, dass die Stempel und die Label, die kommen, ganz von alleine, von außen. Und das auch häufig schon früh. Zappel, Philipp, Störenfried, Heulsuse, empfindliche kleine Maus, Sensibelchen. Na, du übertreibst. Ach, was hast du jetzt schon wieder? Und diese ganzen Bewertungen von außen, die kommen ja sowieso. Und dann hat nicht mal man selber einen Plan, warum das so ist.
Ja, ich habe auch sehr eindrücklich auch eine Familie, die ich begleitet habe, wo die auch eben bis kurz vor der Pubertät gewartet haben und das Kind nicht diagnostiziert werden wollte und es wirklich nicht so leicht war. Und so ein halbes Jahr nach der Diagnosestellung das Kind dann auch gesagt hat, das war doof, dass ich da die Diagnose, das hat mir gar nichts gebracht. Es gibt nur eine Sache. Ich weiß jetzt, dass ich nicht dumm bin, sondern ADHS habe. Und wie wertvoll. Wie wertvoll, das zu wissen. Also das war eben sehr pubertär so. Ich habe lose nochmal Kontakt gehabt mit der Familie, so ein, zwei Jahre später, das Kind. Es hat einfach sehr viel gebraucht, um da auch anzukommen. Und das war ein erster Schritt, da anzukommen. Ja, absolut. Und wenn wir jetzt so klassisch auf ADHS gucken, genau, ist ja öfters, genau, Zappel-Philipp, Störenfried. Und wenn die Kinder dann auch in der Schule vielleicht leistungsschwach sind und so, da ist manchmal so ein deutlicher Need, okay, Schule klappt nicht mehr, jetzt müssen wir uns doch damit auseinandersetzen. Jetzt gibt es ja aber auch häufig die weiblich sozialisierten ADHSlerinnen, die schaffen die Schulleistungen noch. Die machen da noch mit, sind aber vielleicht danach völlig erschöpft. Entwickeln komische Ängste, Ticks. Aber sie schaffen die Leistung noch, sind angepasst, sind freundlich, sind nett. Sollte man denen das auch antun? Oder nicht noch abwarten, solange sie die Schule schaffen, ist doch eigentlich noch alles nicht so schlimm, oder?
Ja, das ist ja immer so eine Abwägungssache. Ne? Also eine Diagnose alleine, die kann eben schon einfach das eigene Erleben und das Erleben der Familie in eine Relation setzen, kann vieles eben einfach schon erklären. Trotzdem ist das natürlich nicht der einzige Faktor, weil wichtig ist dann, dass das Umfeld eben auch noch dementsprechend sich schlau macht und beliest und das Kind unterstützt. Und da kann natürlich auch die Diagnose ein Stück weit einfach ein großer Türöffner sein, weil man dann natürlich auch konkreter mit der Schule reden kann, mit den Lehrkräften, worüber ich ja auch geschrieben habe im Buch. Und gerade bei den Mädchen, häufig ist es so, ich sage zu den Eltern, es geht natürlich, wenn man so unsicher ist, machen wir das oder machen wir das nicht, dann sollte man schon überlegen, was zahlen wir als Familie mittlerweile einen Preis? Also wie hoch ist der Preis, den wir zahlen dafür, dass unser Kind im Außen so perfekt und unbeschwert wirken kann. Denn häufig ist es so, je unauffälliger gerade die Mädchen in der Schule sind, je angepasster, je mehr Lob und Komplimente sie kriegen für ihre schulische Leistung und für ihr Auftreten und Sozialverhalten und so weiter, umso heftiger ist das bei vielen Familien zu Hause. Also das sind oft wirklich Mädchen und Teenie-Mädchen, die nach Hause kommen und in dem Moment eigentlich zusammenbrechen, die nachmittags kaum noch aus ihrem Zimmer rauskommen und nicht nur, weil sie eben in der Pubertät sind und niemanden sehen wollen, sondern weil sie niemanden mehr ertragen, auf einer ganz anderen Ebene noch, weil sie keine Anforderungen mehr ertragen, weil sie niemanden mehr haben wollen, der ihnen sagt, dass sie jetzt auch noch Hausaufgaben machen müssen oder sonst irgendwas ansteht und sei es nur in Anführungszeichen Zahnarzttermin. Also da ist oft in einer Familie kaum noch ein wirkliches Familienleben möglich. Das höre ich halt auch immer wieder in den Elterntrainings. Und das ist natürlich auch schon was, wo eine Diagnose dann allen Beteiligten nochmal beim Verständnis eben helfen kann, warum das so ist. Um dann eben auch entlastende Maßnahmen zu finden, um das Mädchen morgens vielleicht auch schon wirklich in der Schule zu entlasten, dass das nicht mehr alles so extrem anstrengend sein muss.
Absolut. Und auch das Betiteln, also zum Beispiel auch das Wissen über Meltdowns. Ich bin ja auch spätdiagnostiziert und ich hatte, glaube ich, das Glück, dass ich ziemlich bedürfnisorientiert so durch Schulzeit und Jugend begleitet worden bin. Und tatsächlich einige Sachen so nicht so grund. Also ich habe mich immer wohlgefühlt in meiner Klassengemeinschaft. Meine Mutter hat mir schon so Dinge gesagt wie, hey, du bist mit deiner Wut okay. Ja, wir streiten uns. Wir müssen aber einen Umgang damit finden, irgendwie so. Also ich hatte an vielen Stellen Glück, so von diesen Selbstwertgeschichten. Gleichzeitig, ich habe ja dann als Ergotherapeutin sehr viel ADHS-Trainings gegeben für ADHS-Kinder. Und ich muss sagen, die haben mir sehr viel gebracht. Also es hätte mir einfach, also damit habe ich es gelernt. Ich war in der Schule mittelmäßig und dann, nachdem ich Ergotherapeutin war und diese Strategien, da war ich dann immer sehr, sehr gut in den Dingen. Weil der Kopf hat gut funktioniert, die Struktur noch nicht. Und kein Lehrer, die haben das nicht geblickt. Die haben gemeint, ja, bei der ist, die hat was auf dem Kasten, aber irgendwie eben bringt sie es noch nicht aufs Papier. Sie haben da nicht so viel Druck gemacht, das war so, also mein Selbstwert litt da nicht so. Aber hey, es ist schön, wenn ich meine PS sozusagen auf die Straße bringen kann. Das ist ein gutes Gefühl, selbst wenn ich nicht diesen Druck bekommen habe. Was aber schon war, ist, dass ich rückblickend regelmäßig Meltdowns hatte, wenn ich nach Hause gekommen bin. Und meine Mutter hat es mir nicht die Schuld in die Schuhe geschoben, sondern war da schon in der Verantwortung, aber sie hat das auf die Beziehung zu sich gelabelt. Also sie hat gedacht, ich war eben so ein fröhliches Kind nach außen, ich war überall beliebt. Die Lehrer konnten sich das nicht vorstellen, was meine Mutter manchmal erzählt hat. Dass ich dann eben von so tollen Tagen, Ausflügen und so nach Hause gekommen bin und erstmal einen Meltdown hatte. Und sie hat halt gedacht, in unserer Beziehung stimmt irgendwas nicht. Aber im Gegenteil, sie war mein Hafen sozusagen. Und was ich eben im Erwachsenenleben mit ADHS-Wissen, mit Regulation einfach gelernt habe, meine PS zu steuern und nicht immer wieder gegen die Wand fahren zu müssen irgendwie so. Aber das ist, und wenn man weiß, okay, dieser Meltdown, der sagt nichts über die Qualität unserer Beziehung und dass es so schwierig ist, jetzt sozusagen mich als kleines Rennautochen durch die Pubertät zu bringen, dass das wahnsinnig anstrengend ist, ist nicht, dass sie eine schlechte Mutter ist oder ich ein doofes Kind, sondern dass es einfach eine Herausforderung ist, so ein neurodivergentes Flitzeauto.
Ja, absolut. Ja, sehr wertvoll. Und so geht es so vielen Müttern, ne? Die dann auch zu mir sagen, ja, was haben wir falsch gemacht? An welcher Stelle waren wir nicht streng genug? An welcher Stelle haben wir zu viel durchgehen lassen? Sie muss doch mal irgendwo merken, dass sie so nachmittags hier nicht auftreten kann. Ne? Was braucht sie von uns? So. Mhm.
Ja, oder was machen wir falsch genau? Und ich erlebe eben sehr häufig, dass die Eltern von neurodivergenten Kindern oft eine sehr hohe Kompetenz haben und schon wahnsinnig viel ausgleichen. Und dann die Frage, die du vorher gestellt hast, welchen Preis zahlen wir als Familie? Die Eltern dann denken, ach, ich schaffe alles. Hauptsache, meinem Kind geht's gut. Nee, wir brauchen jetzt keine Diagnostik. Ich kann mich ja nur noch mehr anstrengen. Dann geht das schon gut. Und ich finde tatsächlich, die Frage gerade für uns eher sehr funktionelle ADHSlerinnen und ADHSler, die Frage, zu welchem Preis? Ja, wir schaffen viel. Ja, unsere Kinder schaffen auch viel. Aber zu welchem Preis? Immer wieder versuchen, ja, den Labels wegzurennen.
Das ist so. Und das ist ja auch immer, ne, das ist jetzt ähnlich wie bei der Frage Medikation ja oder nein, wo ich ja auch oft gefragt werde, ja, geht's denn nie ohne? Und wo ich sage, na ja, es geht in Anführungszeichen immer ohne. Man muss gucken, wie viele Extrameilen muss mein Kind dafür laufen oder wie viele Extrameilen muss ich oder wir als Familie dafür laufen, dass das irgendwie geht. Ne? Also irgendwie geht es ja immer, aber die Frage ist, ist das so schön? Ist das angenehm?
Ja, und zu welchem Preis tatsächlich? Pubertät und ADHS. Eine spannende Kombi, eine tolle Kombi. Nehmen uns mal ein bisschen mit ins Gehirn. Mir hilft ja Wissen und Verstehen und Orientierung ein bisschen, immer ganz schön viel. Nehmen uns da gerne mal ein Stück mit. Was passiert da in den neurodivergenten Pubertätsgehirnen?
Also was in allen Pubertätsgehirnen passiert, ist eben ein massiver Umbau im Gehirn. Das heißt, alte Verknüpfungen, die in der Kindheit ja nicht wahnsinnig doll gebraucht worden sind, fliegen raus. Neue Verknüpfungen entstehen und vieles davon betrifft vor allem den präfrontalen Kortex, also unseren Stirnhirnbereich, wo wir eben unsere Impulskontrolle, unsere gesamte Gefühlsregulation mehr oder weniger, die Selbstorganisation, Selbststruktur, den rationalen Verstand, sage ich auch gerne, wo wir das alles begründet haben, das Zeitgefühl, also wo das so zu Hause ist. Und das ist insofern...
Zeitgefühl.
Zeitgefühl, ja genau. Und das ist insofern in der Pubertät dann nochmal sehr interessant, denn die ADHS-Thematik spielt sich eben auch zu einem sehr großen Teil im präfrontalen Kortex ab, wo wir eben auch, was ja bekannt ist, schon in vielen Bereichen eine Reifungsverzögerung haben. Das heißt, dieser PFC, der präfrontale Kortex, der reift bei ADHS, verzögert heran im Vergleich zu neurotypischen Kindern, was ja eben nach Russell Barkley so mitbringt, dass man, das ist jetzt zwar jetzt nicht so eine Pauschalregel, ne, aber man kann ja bei vielen Kindern so grob 25-40%, durchschnittlich 30% von ihrem echten Alter abziehen, um ihr wahres sozioemotionales Entwicklungsalter zu ermitteln und ihre maximale Konzentrationsspanne und wie gut sie sich eben selbst regulieren können. Hängt natürlich noch von vielen anderen Faktoren ab, aber das ist so naja, kann man so sagen. Und gut, dieser Bereich ist eben bei ADHS quasi dann sowieso schon ein bisschen vorbeeinträchtigt in dieser Hinsicht. Und dann findet da eben pubertätsbedingt noch dieser Umbau statt. Das heißt, die Lücke wird da oft noch größer. Und das merken viele Kinder in der Pubertät. Also ich persönlich habe das früher total gemerkt, dass gerade in der Pubertät ich gedacht habe, was ist auf einmal mit dem Rest meiner Klasse los? Warum reden die auf einmal von Jungs und Disco und dem? Und ich saß zu Hause und irgendwann wurde mir bewusst, Moment mal, wenn 20 Leute auf einmal sich irgendwie thematisch umorientieren und ich alleine nicht, dann muss das nicht unbedingt an denen liegen, sondern dann ist bei mir vielleicht irgendwas anders. Und da habe ich wirklich ganz massiv gemerkt, dass ich mich im Kopf gefühlt habe wie 9, während alle anderen irgendwie 14 waren. Das heißt, die Kinder merken das natürlich oft selber, dass sie irgendwie da hinterherhängen in gewissen Bereichen. Zudem ist es so, dass das Belohnungssystem schneller voranreift. Das führt zu oft einem stärkeren Fokus auf schnelle Belohnung. Also, dass sie eben besonders in der Pubertät so ihren eigenen Vorteil, eine schnelle Belohnung für sich selber vor allem im Blick haben. Dann kommen eben die Hormonschwankungen dazu und die Dopaminschwankungen in Kombination, was dann zunehmend zu emotionaler Instabilität führen kann. Und was diese Exekutivfunktion, also diese Selbststeuerungsfunktion angeht, da kann es eben tatsächlich auch sein, dass die Eltern das Gefühl haben, das Kind macht gerade Rückschritte. Also dass selbst Sachen, die eigentlich schon ganz gingen oder seit ein paar Wochen ganz gut gingen, dass sie auf einmal nicht mehr möglich sind. Das ist eben was, wo man durchaus auch Geschlechtsunterschiede feststellen kann. Bei Jungen haben wir eben auch so schubweise diese Testosteronproduktion, die ja schon mit 9 und 10 Jahren anfängt, ordentlich anzulaufen. Das ist immer so schubweise. Das steigt nicht sukzessive, sondern eben phasenweise, wo Eltern dann häufig eine starke Impulsivität bemerken, eine höhere Reizbarkeit. Und dann nach 14 Tagen beruhigt sich das auf einmal wieder, um dann 3 Wochen später von vorne loszugehen. Und bei Mädchen, in dem Moment, wo eben der Zyklus so langsam ja in Aktion kommt und die Östrogenschwankungen hinzukommen, merkt man dann häufig auch stark zyklusabhängig die Beschwerden. Also dass es eben im Zyklusverlauf zunehmend zur Reizbarkeit hin, also Richtung der Menstruation kommen kann, dass die Konzentration da total den Bach runtergeht und auch Mädchen, die vielleicht...
Dann auch andere Medikamente dann teilweise. Also ich merke die...
Genau. Wollte ich gerade sagen? Ja, genau. Also ich wollte gerade sagen, so Mädchen, die vorher schon eine Medikation hatten, also die schon eine Diagnose auch haben, da ist es dann häufig so, dass die Eltern merken, dass in der Woche vor der Menstruation, dass das Mädchen da gar keine Wirkung mehr von spürt und alle anderen eben auch nicht so. Und dass da eventuell dann auch abgestimmt werden könnte mit dem behandelnden Arzt oder der Ärztin, ob da eine Dosisanpassung in diesen Zyklusphasen erfolgt. Das sind so grob die Änderungen auf Gehirnebene. Und die ziehen natürlich sehr, sehr viele Sachen nach sich, die ich eben im Buch auch näher auseinandergedröselt habe.
Ja, absolut spannend. Also ich finde es auch da eben nochmal sehr wichtig, was du sagst, eben generell, also als ich habe das eben viel später verstanden, dass ja gerade Neurodivergenz und Zyklus besonders empfindsam ist und es besonders schädlich ist, glaube ich, gleichbleibend versuchen zu funktionieren. Also ich habe lange gebraucht, aber ich bin jetzt echt okay mit meinem Zyklus, weil ich die Wellen sozusagen reiten will und die Kraft nutze und manchmal es akzeptiere, wenn die Kraft nicht da ist.
Ja, das ist der beste Weg.
Mhm. Ja, und das zu wissen und dass wir dann unsere Mädchen da schon begleiten dürfen auf diesem Wege. Und ja, was ich so absolut aus meinem Alltag kenne, wo teilweise kognitiv so starke Kinder dann für 2 Wochen, wo ich denke, wegen Umbauarbeiten geschlossen. Und ich stehe dann manchmal davor und denke, Halleluja, wo ist das denn hin? Und ich mich da wirklich auf diese Wolke katapultieren muss, weil es bringt nichts, wenn ich in diesen 2 Wochen, wo es ausgeschaltet ist, an die Decke gehe und schimpfe und schimpfe. Ich habe es getestet für euch. Macht es nicht
auch
schneller. Du auch? Super.
Ja.
Sondern, dass wir dann wirklich einatmen, ausatmen Und 2 Wochen später funktioniert es dann wieder für 2 Wochen.
Ja, und das ist für die Kinder ja auch so das Fiese. Sie sind ja oft kognitiv wirklich fit, was die Intelligenz angeht. Und dann ist das ja dieses große Missverständnis, dass sie zurückgemeldet kriegen, sag mal, also letzte Woche ging es doch auch, ne? Du weißt doch genau, wie XY jetzt funktioniert. Mensch, was ist denn heute wieder los mit dir? Ach, haben wir wieder Zickenmodus, ne? Und all diese Bewertungen von außen und alleine, das sind ja so auch diese Feinheiten im Alltag. Wenn man dann aber weiß, was Sache ist und man beobachtet das bei seinem Kind, dann weiß man, ach Gott, ja, jetzt kommt die anstrengende Woche wieder. Ist okay, ich kann es jetzt zuordnen. Ne? Und schon erspart man sich und seinem Kind dieses Gemeckere, dieses Mensch, was ist denn schon wieder los mit dir? Und ich fand ja diese Untersuchung so toll, wo man so grob geschätzt hat, dass Kinder mit ADHS bis zum 10. Geburtstag 20.000 negative Kommentare mehr zu hören bekommen als neurotypische Kinder. Und deswegen kommt es wirklich auf jeden einzelnen Kommentar an, den wir nicht geben. Also von daher ist es doch schön, wenn man an der Stelle auch eben durch die Klarheit einer Diagnose dann weiß, alles klar, das ist jetzt so, es nervt tierisch, ne? Ich atme das jetzt weg oder ich gehe jetzt 5 Minuten an die Luft, bevor ich hier selber explodiere, um sein Kind und sich vor diesem Stress zu bewahren, das jetzt wieder zu kommentieren. Weil es ist ja eben keine Willenssache, ne?
Ja, und was mir hier gerade auch noch aufploppt, zusätzlich eben, dass die Kinder so viel negatives Feedback bekommen, beschreibst du ja auch in deinem Buch Ich und Fachausdrücke das Phänomen eben von dieser Empfindsamkeit Kritik gegenüber.
Ach so, Rejection Sensitivity Dysphoria.
Ganz genau. Sag's nochmal hier.
Ich habe es eh gerade verhaspelt. Rejection Sensitivity Dysphoria heißt das, RSD. Genau, das ist diese starke Zurückweisungsempfindlichkeit, die viele Gehirne bei ADHS eben auch noch mitbringen. Bei Autismus häufig auch. Und das kickt dann natürlich doppelt und dreifach.
Ja, dass das Gehirn einfach anders funktioniert und eine hier, keine Ahnung, kannst du den Teller bitte darüber stellen und nicht hier. Kann auch mal zu sehr starken Gefühlen führen, weil es zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort das Gehirn genau da ganz empfindlich sozusagen reagiert und das Kind stellt sich nicht an oder macht kein Theater, sondern das Gehirn funktioniert halt einfach so in dem Moment.
Ja, es fühlt sich in dem Moment genau so heftig an, wie es nach außen dann wirkt. Ne? Also das erkläre ich ja auch sehr differenziert auch, dieses Phänomen und auch, wie das überhaupt zustande kommt, dass bei ADHS eben da häufig der Fokus so auf dem Negativen liegt. Ne? Also von den Menschen mit ADHS selber, dass sie Sachen sehr schnell als Kritik auffassen, die eigentlich gar nicht so gemeint war und auch Kritik rein, ja, oder wittern in Situationen, wo wirklich gar keiner überhaupt irgendwas gesagt hat, sondern wo man nur davon ausgeht, dass das wieder gleich einen blöden Kommentar geben könnte. Und das hängt eben viel mit dieser negativen Verstärkerbilanz zu tun, also mit diesem überbordernden negativen Feedback, was viele Kinder mit ADHS schon zu hören bekommen.
Ja, und das liebe ich an deinem Buch. Das ist so vielfältig. Du arbeitest mit diesen Bildern, die uns wahnsinnig mitnehmen. Und du arbeitest aber eben auch so, bringst die Studien mit rein, bringst diese kleinen Detailwissen rein. Also es ist wirklich ein wertvoller Schatz so auf ganzer Bandbreite. Was eben, also man merkt, es ist, du bist durch und durch Expertin und du bist Betroffene oder was Betroffene, also genau, aber du bist ADN, du bist ein neurodivergentes Gehirn und du weißt es, was es bedeutet, neurodivergente Miniboote hier durch den Sturm der Pubertät zu begleiten und das alles und unsere neurodivergenten Hirne lieben ja auch gerade nochmal so Detailwissen, was da immer wieder da rein ist. Genau beides, diese inneren Bilder, aber auch dann wieder, ach, wie krass, wie geil irgendwie auch zu wissen, dass das Gehirn gerade mit Kritik nochmal anders funktioniert und das ist an ganz vielen Stellen, dass es eben hilft, auch immer wieder auf diese Wolke da hochzukommen, um aus dieser Perspektive dann handeln zu können und dieses Steuer von dem Familienboot verantwortungsvoll navigieren zu können.
Ganz genau. Ja, und da hilft es mir halt enorm, dass ich eben ja aus diesen vielfachen Perspektiven da drauf gucke. Also, dass ich eben ja selber so ein Gehirn habe, dass ich ein Kind habe, ein Teenie habe mit ADHS und auch Autismus, dass ich auch das Fachliche dazu habe und auch 2 Jahre an der Grundschule gearbeitet habe, wo ich ja auch gerade so in den 4. Klassen eben so diese vorpubertären Züge schon mitbekommen habe. Das hilft mir wahnsinnig. Also in meiner täglichen Arbeit und beim Buch natürlich doppelt und dreifach.
Ein ganz spannendes Thema, du hast es vorher schon so ein bisschen angesprochen, Pubertät, Peer Group ADHS. Magst du uns da auch gerade noch mal ein bisschen mitnehmen?
Ja, die Pubertät ist ja so ein Zeitpunkt, wo man eben sich auf die Reise begibt, auf die Suche nach sich selber und auch nach seinem Platz in der Peer Group. Also wo, mit wem bin ich befreundet? Wie steht der zu mir? Wie steht die zu mir? Jetzt haben sich die wieder zerstritten. Okay, dann will der wieder nicht kommen, wenn die anderen da sind. Also diese ganze Situation, diese ganzen sozialen Kontakte, das wird wieder, also, was heißt wieder, es wird viel komplexer, als es vorher war in den meisten Fällen. Und gleichzeitig werden aber unsere Steuerungsfunktion und die Selbstkontrolle in Bezug auf Emotionen erstmal instabiler. Und das kann eben dazu führen, da die Peer Group ja in der Pubertät häufig wichtiger wird als die Familie zu Hause, dass die Kinder natürlich mehr außer Haus sind, mehr unterwegs sind oder eben auch natürlich in der Schule sowieso mit anderen Teenagern zu tun haben. Und da treten bei ihnen eben folgende Punkte häufiger auf. Also sie sind eben deutlich impulsiver tendenziell als andere in dem Alter. Sie neigen dazu auch, Dinge emotionaler zu bewerten und zu verarbeiten. Das führt zu schnellerer Überforderung bei vielen und gleichzeitig haben sie eben eine geringere Frustrationstoleranz. Und das bringt verschiedene Risiken mit, wie zum Beispiel, dass soziale Situationen häufig von den anderen Jugendlichen fehlinterpretiert werden, aber eben auch von ihnen selbst, also dass es da häufiger zu Missverständnissen kommen kann, zu schnellerem sich angegriffen fühlen zum Beispiel, da waren wir ja gerade auch bei dem Thema schon. Das kann eben zu Konflikten führen, zu Ausgrenzung, zu Grenzüberschreitungen oder eben auch zu gesteigertem Masking, also dass sie eben versuchen, ihre ADHS-Züge oder auch autistische Merkmale immer mehr zu verbergen, weil sie einfach selber merken, boah, hier gibt's irgendwie Abweichungen, aber ich will in diese Gruppe mit Gewalt jetzt reingehören. Und das ist ja, in der Jugend fühlt sich das ja überlebenswichtig an. So, und dann biegen sie sich zurecht, aber das geht dann natürlich auch nur in einen gewissen Zeitraum und das kann eben auch dann wiederum nachmittags sich in stärkeren Zusammenbrüchen zu Hause äußern. Das sind so die Kernthemen.
Ja, genau. Und auch wenn ich nochmal so aus der Elternperspektive, also für mich als Mama ist eben gerade auch da dein Buchtitel nochmal so wertvoll, loslassen und Halt geben und gleichzeitig auch mich ernst nehmen. Also ganz, als ich deinen Buchtitel das allererste Mal so ganz grob, ich sage, ja spannend, und also dieses Halt geben ist wieder total wertvoll. Ich erlebe es, ist es mir selber als Mama schon passiert. Und ich erlebe es ganz oft, dass es Beratungsmütter von mir auch hören, wo es dann heißt, ja, du musst dich nur mal entspannen. Lass dein Kind doch mal. Entspann dich noch mal. Wo ich eben auch ganz klar sagen will, und ganz ehrlich, ich bin tatsächlich eine relativ flügelgebende Mama. Und ich bin relativ entspannt. Und ich weiß aber halt einfach, wo mein Kind, mein neurodivergentes Kind, wo es nicht darum geht, loszulassen. Unter anderem, weil ich einfach genau das, die Erfahrung gemacht habe, weiß, für manche Sachen braucht es 30% länger Zeit, um sich da zu regulieren. Und da ist es sozusagen, da darf und muss ich mich dafür einstehen. Und dann geht es nicht, oder auch manchmal dieses einfache, ihr müsst ja nun mal besser Grenzen setzen, wenn es so einfach wäre. Ehrlich gesagt, also wenn das die Lösung wäre, ein bisschen mehr Grenzen zu setzen, würde ich das auch machen, aber es ist halt nicht die Lösung, aber genau so in dieses, immer wieder auch im Außen und aber auch mit der Peer Group, ja, ihnen auch die Erfahrung geben lassen, manchmal auch das, ach, was weiß ich was, was habe ich schon mit meinem neurodivergenten Kind, ach, ich habe gedacht, ich gehe jetzt doch nochmal Döner essen, das war so schön, ach, es ist 23 Uhr, ach, das habe ich gar nicht gemerkt.
Mhm, ja. Zeitgefühl.
Mhm. Morgen ist Schule, ach ja. Ach, dir Bescheid sagen, stimmt, Mama, ja, das nächste Mal denke ich vielleicht dran.
Ja, man erlebt schon was.
Genau, und das ist Teil davon. Das ist, genau, ich bin inzwischen Übung, ich kann da manchmal lachen. Wir können fürs nächste Mal Lösungen versuchen. Ich kann ein bisschen hoffen und jedes Mal wird es ein bisschen besser und dann wird es wieder 3 Schritte zurück. Und das eben, ja, immer wieder, glaube ich, auf diese weiße Wolke zu gehen, um drüber zu gucken und mal verstehen, ja, Peer Group ist wahnsinnig wichtig, gleichzeitig genau auch mein Kind begleiten. Also es ist dann schwierig. Manchmal nehmen sie eben wieder typischer bisschenweise die Mädels, die Mädchen, die sehr Masking-Strategien an, Jungs manchmal dann auch destruktive Strategien fangen an, irgendwie rumzuärgern oder extra diesen Klassenclown zu machen, weil sie merken, irgendwie kriege ich es, so ganz wie die anderen kriege ich es nicht hin, dann mache ich halt den Clown oder ich ärgere ein bisschen irgendwie. Und wenn wir da auch als Eltern das nochmal völlig feinfühlig sind und auch erklären und verstehen wollen irgendwie, vielleicht ärgert mein Kind die anderen und möchte eigentlich damit sagen, es will Teil der Gruppe sein, weil es eben so wichtig ist, da Teil der Gruppe sein zu wollen.
Ganz genau. Also ich habe natürlich auch mit vielen Familien zu tun, wo sich die Teenies sehr, sehr schwer tun, irgendwie generell soziale Kontakte. Und wenn es nur einer ist, ne, also viele haben nicht mal wirklich eine Person. Auch das Thema habe ich ja im Buch nochmal aufgegriffen, was man da tun kann und was eben nicht. Und das ist natürlich auch, so wie mich früher, Jugendliche gibt, die damit auch vollkommen fein sind. Ne, weil sie haben ja auch gerade im Schulalltag schon sehr viele soziale Kontakte, denen sie nicht entweichen können. Also da sind sie ja gezwungen, in diese Institution und da zu sein, auch wenn sie oft überfordert. Und viele Eltern machen sich dann aber Sorgen, weil sie sehen natürlich die Nachbarsjungs, die sind alle unterwegs oder die Mädels oder die ganzen Gruppen und ziehen um die Häuser und mein Kind hockt wieder zu Hause. Deswegen werde ich ja ganz oft gefragt, was können wir tun, dass unser Kind endlich sich irgendwie da anschließen kann und so weiter. Und deswegen war mir das auch nochmal wichtig aufzugreifen und eben das Thema Mobbing auch, weil da sind eben Jugendliche mit ADHS oder auch Kinder mit ADHS deutlich häufiger Mobbing-Opfer, aber tatsächlich auch häufiger Mobbing-Täter. Das wissen auch ganz viele nicht. Und diese beiden Dynamiken greife ich eben auch auf und was man jeweils dann da tun kann.
Super wertvoll. Und was da ja auch kommt, manchmal Täter, manchmal Opfer. Also einfach auch hier wieder, kennst du ein ADHS-Kind, kennst du ein ADHS-Kind ein bisschen. Also das kann, wie du sagst, es kann, also erlebe ich in meiner Arbeit mit Familien eben sehr unterschiedlich. Ich erlebe es selbst als Mutter. Zwei meiner drei Kinder sind in der Pubertät und die sind komplett unterschiedlich mit der Peer Group. So, wie sie da ihre Rolle finden, welche Wichtigkeit das hat. Für einen hat es wirklich eine geringe Wichtigkeit, für das andere Teenie-Kind hat das eine enorm hohe Wichtigkeit. Und dieser Preis, dieser Peer Group, da vergisst das Kind, ich überziehe es ein bisschen, das Atmen, aber es vergisst sehr viel sozusagen, um in diesem Peer-Group-Ding-Game mitzuspielen. So, und ja, dass beides okay ist und wir bei beidem aber auch feinfühlig dran sein dürfen. Also das ist glaube ich, generell auch, wenn wir eben auch eher an die angepassten neurodivergenten Gehirne gucken. Vielleicht ist es erstmal herausfordernd, ein neurodivergentes Kind zu haben, was über Tische und Stühle geht. Und gleichzeitig, wenn wir ein neurodivergentes Kind haben, das jeden Morgen Bauchschmerzen hat, sich in den Fluren nicht mehr von A nach B traut, nicht auf Toilette geht, nachts nicht einschlafen kann, weil es die Hausaufgaben vielleicht nicht optimal perfekt gelöst hat, da kriegen wir nicht so viel negative Rückmeldungen aus der Schule. Aber auch da ist es sehr wichtig, dass wir hingucken und hinfühlen und handeln.
Ja, absolut. Genau. Also gerade, also aus meiner eigenen Geschichte kann ich ja sagen, ich war ja nun auch in der Schule gar kein Kind, was über Tisch und Bänke gegangen ist. Im Gegenteil. Also ich habe wirklich ab der Grundschulzeit von meiner damaligen Klassenlehrerin, die war so bemüht, aber sie hat sich so viel Sorgen gemacht, weil ich war halt so diese kleine, sensible Maus und ich habe so viel geweint und ich wollte einfach nur meine Ruhe haben. Ich habe mir so gewünscht, dass ich einfach in der Pause mal hätte drinbleiben können in der Klasse, in der ruhigen Klasse ohne andere Kinder, weil ich so überfordert war und ich habe mir halt ab der Grundschulzeit immer die Wangen blutig gekaut, weil ich nicht wusste, wohin mit meiner inneren Kribbeligkeit. Das hat man nach außen gar nicht so gesehen. Da hat man eben nur diese Überforderung gesehen. Da hieß es aber, ja, manche Kinder sind eben so. Ne? Also ich war auch in der Schule ziemlich gut. Also das war jetzt auch nie so das Thema, dass ich da irgendwie ganz, ganz doll auffällig war. Klar, Mathe, also eine 5 auf dem Abschlusszeugnis, wollen wir jetzt nicht näher drüber reden. Aber ansonsten lief das. Also es war jetzt nicht so, dass ich da Leuten Probleme gemacht habe in dem Sinn. Und deswegen ja, habe ich eben nach außen ein relativ heiles Bild abgegeben soweit. Vor allem dann in den höheren Klassen. Aber mit der Zeit sah es innerlich halt immer schlimmer aus.
Genau, du bist jetzt selber sozusagen ins Thema reingegangen und das ist auch was mich nochmal so berührt hat. Du nimmst uns da ja in deinem Buch auch sehr mit, eben über die, ja, mit in die Welt der kleinen Melanie, die nach außen hin so halbwegs funktioniert hat und sich auf jeden Fall immer ganz tapfer Mühe gegeben hat und es doch, ja, so viel, nimmst uns mit auf diesen Schmerz auch. Und genau, Kindergarten, wo du beschreibst, dass du bis zum Ende nicht eingewöhnt warst, was die Schule und so bedeutet hat. Und gleichzeitig, genau, wir haben uns ja jetzt vor ein paar Monaten im Oktober live gesehen. Und du hast einen Vortrag auf einem großen Kongress gehalten. Ich konnte leider nicht mit dabei sein. Aber als die Türen aufgegangen sind, sind so viele begeisterte Menschen rausgekommen. Es war so, ich war nicht dabei und trotzdem habe ich das so spüren können, dass du mit deiner Expertise, mit deiner Menschlichkeit, mit deiner Klarheit so viele Menschen berührt und bewegt hast. Und wir alle, die dich auf Insta kennen und in den Podcast und so, wissen, also auch da, ich bin nur auch so ein sehr haptischer Mensch, daher ist dieses Gefühl da auf diesem Kongress und wirklich, wie die Türen aufgegangen sind und alle irgendwie begeistert und, oh, war das gut, und so inspiriert rausgekommen sind. Ja, und ich bin mir ganz sicher, das wird mit diesem Buch jetzt auch passieren. Du hast mir gerade erzählt, ich bin einer der Ersten, die dieses Geschenk hatte, da schon reinzugucken. Ich war so, für mich war es jetzt selbstverständlich, dass es einfach richtig, richtig gut war, weil ich auch diese anderen Punkte habe. Aber ich bin mir ganz sicher, dass das jetzt auch passieren wird, wenn dieses Buch rauskommt. Was ist da passiert auf diesem Weg?
Tja. Das frage ich mich manchmal selber. Ja, das frage ich mich manchmal tatsächlich selber. Also ich muss sagen, das war, gut, ich bin aufgewachsen, ich hatte wirklich eine tolle Familie, die hat mich immer wirklich in allem unterstützt. Und auch in den Zeiten, wo ich selber das Gefühl hatte, es ist jetzt bald vorbei, ich kann nicht mehr, so, da waren immer Menschen, die an mich geglaubt haben. Und das ist eben schon so, dass die Grundbasis davon gewesen, dass ich überhaupt so an den Punkt kommen konnte, wo ich heute bin. Auch mein Mann, wirklich, der ist immer an meiner Seite. Und ich glaube einfach, dass diese Biografie, die ich so hinter mir habe, diese Schule, das war natürlich eine Zeit, die war extrem belastend, und die habe ich, und da mache ich auch kein Geheimnis draus, habe ich lange aufgearbeitet. Also ich habe selber mehrere Jahre Therapie hinter mir, was für mich ein großes Geschenk war, weil ich glaube, dadurch bin ich erst in der Lage, auch anderen Menschen helfen zu können, weil ich eben mit mir selber vollkommen im Reinen bin und durchreflektiert von oben bis unten. Natürlich gibt es immer noch mal so ein paar Punkte, wo man vielleicht sagt, ach, okay, da habe ich auch noch mal einen wunden Punkt, aber ansonsten habe ich wirklich einmal aufgeräumt. Also ich konnte wirklich alles in der Therapie gut verarbeiten. Und ich hatte halt seit der Kindheit ein Spezialinteresse oder zwei, und das war Medizin und Psychologie. Also ich habe wirklich so mit 6, 7, 8 Jahren, habe ich es immer vorgezogen, allein in meinem Zimmer über mit einem Medizinlexikon zu sitzen, als rauszugehen und mit anderen um die Häuser zu ziehen. So, und deswegen habe ich ja auch eine medizinische Ausbildung gemacht und habe dann, als mein Sohn die Diagnosen bekommen hat, da habe ich mich dann so in das Thema noch weiter reingefuchst, was mir vorher schon absolut geläufig war, auch aus beruflicher Sicht. Aber da war ich irgendwann so tief drin, und das hat mich gar keine Mühe gekostet. Also es war so ein Selbstläufer irgendwie. Und dann wurde ich immer mal gefragt von Bekannten und konnte denen auch so gut helfen. Und das hat mich so bestärkt, dass ich dachte, ich will nichts anderes mehr machen. So, und dann habe ich eben diese Fachqualifikationen noch gemacht und eben auch die Arbeit mit Familien gestartet, die Fortbildung gestartet, nach und nach alles aufgebaut. Und durch dieses Feedback, was dann so kam, bin ich dadurch so innerlich nochmal geheilt. Also das kann ich gar nicht in Worte fassen. Das heißt, diese Familie im Hintergrund, meine Therapie, ich bin meiner Therapeutin unfassbar dankbar, dass sie mir wirklich so diese Türen gezeigt hat. Und das versuche ich halt auch so meinen Klienten gegenüber, so diese Haltung mitzubringen. Ich gebe ihnen Denkanstöße, aber durch die Türen gehen sie selber. Und oft gucken wir dann zurück, auch gerade so mit den erwachsenen Klienten, mit denen ich zusammenarbeite, mit eigener ADHS und eigenem Autismus häufig. Und wo wir dann so rekapitulieren und sie feststellen, das habe ich ganz alleine geschafft. So, ne? Da war jemand an meiner Seite, aber ich habe das ganz allein geschafft und das macht mich so glücklich. Ich könnte echt nicht sagen, also ich wüsste nicht, was mich glücklicher machen könnte als das. Und das ist sicherlich nicht alles gut.
Mhm. Voll schön.
Ja, also, aber ich muss ganz ehrlich sagen, meine Diagnosen, also als spätdiagnostizierte Frau hat man ja oft den Rucksack wirklich voll mit Vordiagnosen, bis man dann irgendwann ADHS und Autismus diagnostiziert bekommt, wie in meinem Fall. Ich habe da ja auch sämtliche Diagnosen mitgenommen, aber das waren irgendwie so Bezeichnungen, da dachte ich, ja, okay, gut, so, dann ist es das wohl. Aber am Ende zu wissen, okay, ich bin Autistin und ich habe ADHS, das hat nochmals so eine Befreiung mitgebracht, weil ich da wirklich auch nicht nur gedacht habe, ja, meine Wahrnehmung wird schon immer richtig gewesen sein, sondern ich habe es dann gefühlt. Ich habe dann gefühlt, okay, alles klar, das ergibt so viel Sinn. Und auch wenn heute noch immer nicht alles hundertprozentig in Ordnung ist, und ich meine, in welchem Leben ist es das schon, kann ich aber heute trotzdem sagen, ich verstehe jetzt, was los ist. Ich verstehe an manchen Tagen meine Überforderung. Ich verstehe, warum ich meinen Mann so angezickt habe. Ich verstehe, warum ich abends um 19 Uhr keine Nerven mehr hatte, um ganz geduldig meinem Kind zu sagen, dass wir jetzt bitte Zähne putzen gehen. Das verstehe ich jetzt. Und dadurch kann ich so viel nachsichtiger mit mir sein. Und das alleine ist so viel wert.
Die innere Stimme wird sanfter. Mit diesem Wissen und dem Verständnis, ja. Voll schön und ich bin sehr, sehr berührt. Und ich glaube, das ist das, was du gerade erzählt hast, was wir als Orientierung und Halt in unserem Boot brauchen. Als Eltern von neurodivergenten Kindern, diese Zuversicht. Ja, wir erleben Wellen und unsere Kinder erleben Wellen. Und da kann ich auch ganz persönlich als Mama sprechen. Ich würde manches Gischt aus dem Gesicht meines Kindes fernhalten und hätte ihm gerne oder ihr einiges erspart. Und gleichzeitig diese Zuversicht, dass genau diese Stärke drin ist und dass wir gemeinsam dieses Boot so navigieren können, dass mein neurodivergentes Kind, meine neurodivergenten Kinder so im Leben dann ankommen, wie du das beschreibst. Mit dem Rucksack. Und ja, Rucksäcke kann man aufräumen. Ich bin ein größter Fan auch von Rucksäcken aufräumen. Das ist ein großes Geschenk, was meine Mama mir gemacht hat. Die hat nämlich auch angefangen, Rucksack aufzuräumen. Die war auch bei weitem nicht perfekt, aber ich sehe an so vielen Stellen in meinem Leben, wie toll es ist, dass ich eine Mama hatte, die angefangen hat, in Therapie zu gehen. Und ja, ich bin auch häufiger mal in Therapie. Und es ist ein großes Geschenk so. Und das können unsere Kinder auch. Und mit all diesen Wellengang so im Leben anzukommen, so in seiner Stärke zu sein, dass ja, ich habe dich nicht gesehen, als die Türen aufgegangen sind, was die Menschen aus diesem großen Saal da oben rausgebracht haben. Das können unsere Kinder auch erreichen. Ob das jetzt Bühnen sein müssen, ob das andere. Wir kennen die Spezialinteressen unserer Kinder. Wir kennen ihre Kraft und ihren Fokus und ihren Stursinn und ihre Genialität.
Mhm. Oh Gott, ja. Ja, definitiv.
Liebe Melanie,
ja.
Wir haben völlig überzogen, genau. Und es war ein grandioses Gespräch.
Haben wir? Ich habe die Zeit vergessen.
Ich habe immer wieder drauf geguckt und habe gesagt, scheißegal.
Ja, okay.
Ich liebe es, mich mit dir zu unterhalten. Und ich glaube, diese Podcast-Folge gibt einiges mit. Und vor allem, liebe Leute, dieses Buch. Ich lass dich los und geb dir Halt. Teenager mit ADHS liebevoll und klar durch die Pubertät begleiten. Gibt uns Halt, Halt für unsere wundervollen, neurodivergenten Teenies zu geben. Und sie loszulassen. Ihnen diese Flügel zu geben, damit sie wie Melanie auf Bühnen stehen und Bücher schreiben können.
Das ist mein größter Wunsch, dass ich diese Orientierung geben kann.
Danke, Melanie.
Danke dir.
Ich mag euch so gerne diesen Weg von Melanie mitgeben, der uns Kraft und Zuversicht geben darf. Und genau das, liebe Mama und lieber Papa, das gibt Halt. Das gibt unseren jugendlichen Kindern Halt, denn dies brauchen sie. Denn dieser Wellengang mit Neurodivergenz, der kann ganz schön heftig manchmal sein. Oder nicht nur manchmal. Und dass man da die Zuversicht manchmal unter dem Wellengang verloren geht, das kommt vor. Und doch, ich mag dich so sehr erinnern. Schau dein Kind an. Fühle es, spüre es und hab diese Zuversicht in dir. Es wird seinen Weg gehen und du kannst deinem Kind gut genug den Halt geben. Ich hatte tatsächlich neulich auch mit meinem ältesten neurodivergenten Kind ein Gespräch darüber. Und ich kann dir sagen, wir sind Wellengang erprobt. Ich spreche nicht nur von Theorie, sondern ich spreche hier auch von der Praxis. Und gerade auch aus dieser Praxis kann ich dir eben sagen, wie sehr sich diese Zuversicht lohnt und was für tolle Menschen ich da ins Leben begleiten kann. Und ich kann dir sagen, diese Zuversicht habe ich. Die habe ich ein Glück schon ganz schön lange und die trägt und die hält. Dafür mag ich euch auch unbedingt Melanies Buch ans Herz legen, loslassen und Halt geben für unsere pubertierenden ADHSler-Kinder. Erscheint auch bei meinem Verlag, beim Kösel Verlag. Bestellt es unbedingt vor und oder eben danach, einfach jetzt, wenn ihr den Podcast hört, bestellt das Buch. Es ist richtig, richtig gut. Wenn euch gerade das Loslassen schwerfällt, das Halt geben und die Zuversicht ein bisschen verschütt ist, holt euch Orientierung mit ans Board. Gerne begleite ich euch im 1:1, den Link findet ihr in den Shownotes. Auch Melanie begleitet Familien, gibt Kurse, hat ein wertvolles Angebot. Und wenn Pubertät noch nicht das Thema ist, sondern die Wackelzahnpubertät, dann nutzt unbedingt meinen Beziehungsbooster. Den findet ihr auch in den Shownotes, den Link dazu. Und genau, Schulthemen, Einschulungsthemen kommen ganz bald. Alle Infos gibt es im Newsletter. Auch da findest du den Link in den Shownotes. Liebe Mama, lieber Papa, diese Zuversicht und das ganze Fachwissen, nehm es mit in den neuen Tag, in den nächsten Beziehungsmoment mit deinem Jugendlichen. Unsere neurodivergenten Kinder sind wundervoll. Und gleichzeitig, ja, ich weiß, es ist eine große Herausforderung, sie zu begleiten. Und wir machen das gut. Bis bald.